Das Interview der Woche am Mikrofon ist Efi Seibert. Bärbel Baas ist seit gut einem halben Jahr die erste Frau im Staat. Als Bundestagspräsidentin kommt sie direkt nach dem Bundespräsidenten und jetzt ist sie im Interview der Woche. Guten Tag, Frau Baas.
Guten Tag.
Dass Sie protokollarisch direkt nach dem Bundespräsidenten kommen, das spielt jetzt gerade eine sehr wichtige Rolle. Sie wollen nämlich in die Ukraine reisen. Der Bundespräsident war dort bisher nicht willkommen. Deswegen wollte auch der Kanzler nicht hinfahren. Also großes diplomatisches Problem. Aber jetzt kommt Bewegung rein. Steinmeier hat mit Zelensky telefoniert. Es gibt auch eine Einladung für beide, für Kanzler und für Präsident. Und Sie fahren schon mal vor, so als Eisbrecher.
Ja, so würde ich das auch sehen. Könnte man so einfach formulieren. Nein, meine Reise ist wirklich auch schon seit Anfang April geplant und auf Einladung des Parlamentspräsidenten Stefanschuk. Er hat mich eingeladen, gemeinsam an die Opfer des Nationalsozialismus in der Ukraine zu gedenken. Und der Einladung bin ich natürlich nachgekommen. Und insofern war das lange geplant, aber jetzt wird es natürlich offiziell, weil natürlich auch viele Menschen jetzt an der Vorbereitung beteiligt sind.
Der Tag des Kriegsopfergedenkens ist ja auch für den russischen Präsidenten Putin symbolisch enorm wichtig. Viele erwarten, dass das auch auf den Krieg gegen die Ukraine Auswirkungen haben könnte. Was wollen Sie denn mit Ihrer Reise dafür ein Zeichen setzen?
Also das wird sicherlich ein Zeichen sein, dass wir zum einen der Toten gedenken, aller Opfer übrigens da auch gedenken und da auch nicht differenzieren. Und natürlich ist auch mein Wunsch, dass wir natürlich auch die Parallelen dieses Krieges von damals auch ins Heute ziehen. Also dass Krieg nur Verlierer kennt und dass wir zu einer Waffenruhe kommen müssen und die Eskalation vermeiden. Also das wird natürlich auch ein Blick in die Zukunft sein.
Sie wollen in Kiew auch politische Gespräche führen. Werden Sie auch Präsident Zelensky treffen? Und was wollen Sie in diesen Gesprächen thematisieren und erfahren?
Es ist so, dass verschiedene Gespräche geplant sind und nach jetzigem Stand treffe ich möglicherweise auch den Präsidenten Zelensky. Das steht aber alles noch nicht fest. Das ist auch immer die Frage, wie die Sicherheitslage sein wird. Das muss man dann vor Ort sehen. Aber was wir natürlich austauschen, ist zum einen, dass ich übermitteln kann, die große Hilfsbereitschaft auch aus Deutschland, auch von den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite. Wir machen ja sehr viel auch in der humanitären Hilfe. Deutschland nimmt viele Flüchtlinge auf. Das will ich nochmal wiedergeben. Und natürlich werde ich auch Wünsche der Ukraine nochmal mit nach Deutschland nehmen, die sicherlich da sind. Es wird auch sicherlich Thema nochmal EU-Beitritt sein, wie schnell das gehen kann. Also insofern werden wir auch die Gelegenheit nutzen, sofern uns die Zeit bleibt, dann auch politische Gespräche zu führen.
Sind Sie über diese Reise eigentlich die ganze Zeit mit dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler unter Umständen auch im Gespräch gewesen?
Ja, selbstverständlich. Also natürlich habe ich beide informiert, schon Anfang April, dass ich genau zum Gedenktag, wenn die Sicherheitslage das hergibt, eine solche Reise plane, auch mit welchem Inhalt. Und das war überhaupt nicht strittig, sondern beide haben gesagt, das ist eine gute Gelegenheit, auch hier die Kontakte weiter zu knüpfen, vor allen Dingen auch diesen Gedenktag, der ja für Deutschland der Tag der Befreiung und für viele ist. Auf der anderen Seite aber wir auch die Schuld haben, weil wir diesen Vernichtungskrieg begonnen haben, für beide Seiten ein wichtiges Signal und auch Symbol ist. Und insofern war ich mit beiden auch im Gespräch.
Das heißt aber auch, dass Sie letzten Endes der Gesprächsfaden der höchsten Instanzen der Staaten waren, eine Zeit lang.
Das kann man vielleicht so sagen, ja. Ich will mich da nicht überbewerten, aber natürlich sind wir in solchen Situationen auch gemeinsam im Austausch. Und mir kommt es darauf an, dass natürlich auch das Parlament repräsentiert wird. Darum geht es letztendlich ja auch. Das ist meine Aufgabe, während die anderen beiden, sowohl der Bundespräsident als auch der Bundeskanzler, sicherlich andere Gesprächsfäden und Anknüpfungspunkte haben. Aber wenn mein Besuch da jetzt auch zu führt, dass am Ende wir auch wieder eine Gesprächsebene finden, die auch notwendig ist in dieser Situation, dann soll das so sein.
Wenn jetzt beide eingeladen worden sind, der Kanzler und der Bundespräsident, sollten Sie dann auch bald fahren?
Also ich bin ja jetzt wahrscheinlich, wenn die Sicherheitslage das so bestätigt, am Wochenende wahrscheinlich da. Und natürlich wird es danach weitere Gespräche geben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Frank-Walter Steinmeier jetzt nach dem Telefonat, so habe ich das zumindest wahrgenommen, ja auch eine Einladung bekommen hat. Wann er die wahrnimmt, das muss er natürlich dann mit seinem Hause bewerten, wann und zu welchem Zeitpunkt. Und man muss natürlich auch immer an die Sicherheitslage denken. Wir sind mitten im Krieg und das muss man auch alles immer berücksichtigen.
Nun war diese Woche ja auch der Oppositionsführer Friedrich Merz in Kiew. Wenn Parlamentarier in die Ukraine reisen, dann müssen Sie als Bundestagspräsidentin das ja genehmigen. Hat Friedrich Merz Sie eigentlich auch gefragt oder informiert?
Nein, das hat er nicht. Er ist auf eigenes Risiko und auch auf eigenem Wunsch gefahren. Er hat das nicht als Abgeordneter bei mir beantragt. Und insofern haben wir da auch nicht drüber gesprochen.
Fanden Sie es sinnvoll, dass er gefahren ist? Er war ja dann letzten Endes der erste Also abgesehen von den drei Bundestagsmitgliedern, die natürlich schon gefahren sind vorher.
Wollte ich gerade sagen, also ich habe ja schon die Einzelreisen der jeweiligen Ausschussvorsitzenden auch genehmigt, weil es schon wichtig war, dass die betreffenden Ausschüsse auch sich ein Bild vor Ort machen. Friedrich Merz ist von der größten Oppositionspartei jemand, der jetzt dahin gefahren ist. Er hat mich nicht gefragt, das muss er selbst entscheiden. Letztlich ist es aber wichtig, dass die, die vor Ort sind, dann auch, wenn sie zurückkommen, den Gesprächsfaden aufnehmen und auch über ihren Besuch berichten, damit wir letztendlich alle davon profitieren.
Aber wie beurteilen Sie jetzt weitere Reisewünsche aus dem deutschen Parlament? Gibt es denn andere Parlamentarier, die das jetzt wichtig finden, dort vor Ort Präsenz zu zeigen?
Ich habe immer wieder mal einzelne Anträge auf meinem Tisch liegen, wo diese Reise beantragt wird. Ich habe die aber bisher abgelehnt, überwiegend auch aus Sicherheitsgründen. Das Einzige waren wirklich im Moment die Genehmigung der drei Ausschussvorsitzenden, die das einzeln bei mir beantragt haben, weil ich tatsächlich dann differenziert habe, die hatten eine konkrete Einladung. Und natürlich gibt es Wünsche, wo Abgeordnete mal einfach hinfahren wollen, um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Das habe ich bisher nicht genehmigt, sondern es waren immer dann, wenn es auch eine konkrete Einladung mit einem Gesprächswunsch war, der dann auch von offizieller Stelle kam, dann habe ich das auch immer mit den Sicherheitsbehörden letztendlich mit abgestimmt. Und insofern ist es nicht so, dass das jetzt inflationär ist, dass jetzt irgendwie 736 Abgeordnete da hinfahren. Da würde ich auch von abraten, denn die Sicherheitslage ist immer schwierig.
Sie selbst waren gerade auf einer anderen Reise nach Israel, auch dort zum Gedenken. Als Parlamentspräsidentin repräsentieren Sie in diesem Fall ja alle Deutschen und auch unsere Geschichte. Wie spüren Sie das in solchen Momenten?
Also das war wirklich ein Besuch, der hat mich emotional wirklich sehr gefordert. Denn das Gedenken in Israel, wo wirklich so viele Menschen, sei es über Angehörige, aber auch viele Überlebende, ihre Holocaust-Vergangenheit natürlich auch haben und so viel Leid von Deutschen ausgegangen ist, dann da als Repräsentantin für diesen deutschen Staat teilnehmen zu dürfen. Das war zum einen von dem Parlamentspräsidenten Herrn Levy sehr mutig, mich einzuladen. Es war sicherlich auch im Vorfeld nicht ganz unumstritten und für mich sehr emotional, weil ich sehr vielen Überlebenden begegnet bin, die aber mich sehr offen aufgenommen haben, mit mir gesprochen haben, mir ihre Geschichte erzählt haben. Und alle haben den Drang auch zu sagen, ihr müsst das Gedenken erhalten, auch wenn wir nicht mehr da sind. Ihr müsst immer wieder in der Verantwortung sein und dieser Staat Israel muss auch von euch eine Sicherheit bekommen. Das war die Botschaft, die mir in fast allen Gesprächen auch mit auf den Weg gegeben wurde.
Sie haben dieses Amt als Bundestagspräsidentin jetzt ein gutes halbes Jahr. Wenn Sie darüber nach all den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, eben in Israel, jetzt mit dieser zukünftigen Reise, aber mit all dem normalen Alltag quasi im Bundestag, wenn Sie da jetzt eine Überschrift draufsetzen sollten für dieses erste halbe Jahr, wie würde die denn heißen?
Also wenn ich ein erstes Fazit ziehen würde, wenn mich heute noch mal jemand fragen würde, würde ich es wieder machen. Also das ist vielleicht das erste Fazit, was ich ziehen würde. Allerdings habe ich es mir auch einfacher gewünscht. Natürlich musste ich mich direkt mit Pandemie, Hygienebestimmung im Bundestag auseinandersetzen. Und dann kam natürlich dann noch eine Kriegssituation mit Sondersitzung, die große Bundesversammlung unter Pandemiebedingungen. Alles keine einfachen Aufgaben, aber ich bin mit einer großen Freude rangegangen und vielleicht auch ein Stück weit unkompliziert, habe ein tolles Team im Rücken in der Bundestagsverwaltung, die das alles mit mir gemeinsam da toll vorbereiten und managen. Und insofern kann ich nur sagen, das macht mir richtig Spaß. Übrigens auch die Sitzung zu leiten macht mir großen Spaß. Ich hoffe, das merkt man gelegentlich bei meiner Sitzungsführung. Fazit ist, wenn mich heute jemand erneut fragen würde, ich würde es wieder machen.
Was ja schon bei Ihrer Antrittsrede aufgefallen ist und dann auch immer wieder ist, Sie formulieren klar, ohne politisches Geschwurbel oder Schaulaufen. Jetzt sind Sie ja in dem Amt ein bisschen länger drin. Wie würden Sie denn persönlich Ihre Rolle als Bundestagspräsidentin definieren?
Ja, das ist schon ein bisschen, manchmal ist man Klassenlehrerin, wenn man da die Sitzung leitet, ne? Alles so ein bisschen im Blick zu behalten. Auf der anderen Seite ist für mich eine neue Rolle dazugekommen, nämlich genau das, was ich jetzt am Wochenende aber auch in Israel getan habe, also die Bundesrepublik Deutschland, auch den Deutschen Bundestag, nach außen zu vertreten, da in der Verantwortung zu stehen. Das sind Aufgaben, die mir zwischenzeitlich auch sehr gefallen. Das hatte ich bisher in meiner politischen Vergangenheit so nicht. Ich war eher Innenpolitikerin und ich muss sagen, das sind so, ja, wie soll ich sagen, Termine, die ich mir nicht so habe vorstellen können. Also ich lerne so viele neue Menschen kennen. Ich habe so intensive Gespräche, diplomatische Gespräche, mit vielen Parlamentspräsidentinnen und Präsidenten. Und ich erlebe im Moment so viel, dass mir das richtig Spaß macht, auch den Deutschen Bundestag als Person, aber auch in Gänze zu vertreten. Das ist eine tolle Aufgabe.
Das Ganze hat aber auch sehr viel Formelles und Offizielles und Rituale, in die man sich erst hereinarbeiten muss. Anfangs mussten Sie auch manchmal selber lachen, wenn es dann so einen kleinen Patzer gab. Ist das für Sie ein schwieriger Grad zwischen der, sagen wir mal, netten, nahbaren Frau Baas und der formellen Bundestagspräsidentin?
Ja, also ich will nicht verhehlen, dass mir vielleicht ab und zu mal was rausrutscht, wo ich dann auch hinterher wirklich schmunzeln muss. Also mit einer gewissen Portion Humor kann man das alles dann auch gut aushalten, aber auch mit einer Standhaftigkeit, dass man auch sich nicht selbst zu ernst nimmt, aber vielleicht anderes, was über einen geschrieben wird, auch nicht so ernst nimmt. Mit einer gewissen Lockerheit kann man dieses Amt gut ausfüllen und natürlich habe ich schon eine andere Rolle jetzt. Ich repräsentiere den Staat und natürlich muss ich da auch aufpassen. Es geht, wie sagt man so schön, um die Würde des Hauses auch und die soll angemessen vertreten sein. Das ist jetzt keine Gratwanderung, sondern sicherlich kann ich auch beides, aber ich versuche es immer mit einer Portion Humor und vielleicht mit einem kleinen Lächeln, so kommt man auch besser durchs Leben.
Sie sprechen es ja gerade an, die Würde des Hohen Hauses, dazu gehört eben auch, dass Sie quasi als oberste Schiedsrichterin Beschimpfungen und Beleidigungen ahnden. Sind Ihnen das noch immer zu viele?
Ja, das stimmt. Also wenn man sich die Protokolle anschaut, das ist schon gestiegen in den letzten Jahren, aber wir haben uns im Präsidium, also meine Stellvertreterin oder Vizepräsidentin und Präsident und ich, versuchen uns da auch immer abzustimmen, dass wir das auch gleichermaßen ahnden, so dass wir auch recht schnell jetzt einschreiten. Wir haben gesagt, wir lassen das auch nicht lange laufen, sondern wir schreiten direkt ein, um das auch die Kolleginnen und Kollegen, die es überziehen, auch zu disziplinieren. Das gelingt nicht immer, weil wir wollen ja auch lebendige Debatten, aber wir versuchen das auch sehr einheitlich zu machen. Bisher hat es gut geklappt. Man kann nur hoffen, dass sich alle dran halten, aber in hitzigen Debatten wird sich das nicht ausschließen lassen, dass der eine oder andere, der den Kollegen beschimpft oder wie auch immer, das gehört dazu, aber dafür sind wir da oben im Präsidium da und werden dann ordentliche Rügen erteilen, bis hin zu Ordnungsgeld. Also wir haben ja viele Möglichkeiten.
Hat das auch was damit zu tun, dass es mittlerweile halt überwiegend Frauen im Präsidium sind? Denn dieser Ton im Parlament, der sich verändert hat, das haben ja auch vor allem viele Frauen sich darüber beklagt, auch über den Ton, den sie von der AfD immer wieder hören müssen, dass jetzt tatsächlich mehr Frauen da das Sagen haben und auch einfach schneller einschreiten, weil sie da auch ja sensibler sind?
Ja, das haben wir uns auch vorgenommen, weil wir natürlich auch viel mitbekommen haben, auch ich selbst in der letzten Legislatur, ich war ja auch parlamentarische Geschäftsführerin, ich habe oft vorne in der ersten Reihe gesessen und was man da so hören musste, was vielleicht nicht immer so im Protokoll zu lesen war, aber tatsächlich auch sexistische Bemerkungen gegenüber Rednerinnen, die dann nach vorne ans Pult gehen, all diese Dinge haben wir uns vorgenommen, das tatsächlich viel stärker zu ahnden und uns kommt natürlich auch zugute, dass der Frauenanteil im Parlament von 34% auf 37% gestiegen ist, also wir sind auch mehr Frauen insgesamt im Parlament und das verändert ein Klima, Gott sei Dank auch positiv, so würde ich das mal werten und dass wir Frauen im Präsidium auch viel stärker auf solche Nebendinge achten, wo andere vielleicht drüber hinweg hören oder sehen, das machen wir nicht und insofern ist das schon auch hilfreich, wenn Frauen auch da im Präsidium oben in der Leitung sitzen.
Kann man das denn auch ahnden, selbst wenn es nicht im Protokoll ist, also wenn irgendeine blöde Bemerkung gemacht wird, die aber das Protokoll nicht gehört oder nicht erfasst hat?
Also bei uns ist es ja so, wenn wir das direkt hören. Manche Dinge hören wir nicht direkt, dann kommt ein Kollege nach vorne und sagt, der hat Folgendes gesagt. Dann muss es auch im Protokoll stehen, sonst kann ich das, wenn ich das selber nicht gehört habe in der Sitzungsleitung, nicht rügen. Aber wir haben schon gute Ohren, also wir versuchen auch immer so, das selbst zu hören nach Möglichkeit, dann muss es gar nicht im Protokoll stehen, sondern wenn ich das da oben selber höre und da sensibel bin, dann kann ich direkt einschreiten. Das muss also nicht zwingend dann im Protokoll stehen.
Mal abgesehen von Bemerkungen gibt es jetzt ja auch zum Beispiel bei der linken Fraktion Sexismusvorwürfe. Fühlen Sie sich da als Parlamentspräsidentin auch besonders verpflichtet, darauf zu achten, dass es im Bundestag keine Übergriffe gibt?
Ja, die Debatte haben wir auch schon in der letzten Legislatur geführt, ob wir nicht auch die Möglichkeit finden, ein Gremium oder eine Ombudsstelle oder was auch immer einzurichten für alle. Im Moment ist es so, die Verwaltung selbst hat sowas. Also wir haben natürlich eine Gleichstellungsbeauftragte. Bei uns in der SPD-Fraktion haben wir auch eine Gleichstellungsbeauftragte, auch einen Personalrat. Also da, wo solche Gremien sind, wenden sich natürlich Betroffene oft auch an diese Gremien. Wie gesagt, in der Verwaltung haben wir die, aber wir haben keine Stelle letztendlich, wo sich vielleicht Abgeordnete selbst hinwenden können, denen das passiert. Sie können es natürlich, wenn es in Ihrer Fraktion Sie eine Ombudsstelle haben. Und die andere Frage ist, wie gehen Abgeordneten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um? Haben wir für die eine Stelle? Und im Moment ist es so, dass ich gehe davon aus, wir haben ja eine Mitarbeiterkommission, die wird geleitet von Katrin Göring-Eckardt als Vizepräsidentin, dass die dieses Thema nochmal besprechen, wie wir auch eine Stelle vielleicht einrichten können oder ein Gremium, wo dann solche Dinge dann auch anonym vorgetragen werden können und wo man dem nachgehen kann. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass sowas gar nicht erst über längere Dauer passiert. Bisher sind mir zumindest so keine Fälle jetzt zugetragen worden. Und wie gesagt, in der Verwaltung selbst haben wir verschiedene Gremien, wo man sich hinwenden kann, wo man auch Hilfe bekommt, auch psychologische Hilfe. Aber das gibt es so nicht fürs ganze Parlament in Gänze. Und da diskutieren wir gerade in der Mitarbeiterkommission. Da geht es insbesondere darum, wie schützen wir auch oder wie schaffen wir eine Stelle auch für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten, denen das möglicherweise ja auch widerfährt.
Der Bundestag, dem Sie vorstehen, ist größer als je zuvor. Mehr als 700 Abgeordnete. Wie viele Namen davon können Sie schon?
Ich bin ja jetzt auch schon 12 Jahre dabei.
Das sind ja viele neue.
Und sind ja 60% sind geblieben. Also es sind tatsächlich 40% neue Abgeordnete und die habe ich noch nicht alle im Kopf. Aber von den älteren Kollegen, ich würde mal sagen, so in der Zeit jetzt, in meiner ersten Amtszeit jetzt so 50% habe ich, glaube ich, auch schon namentlich drauf. Aber den Rest muss ich mir tatsächlich immer noch Bild und Namen so ins Gedächtnis rufen. Das kommt aber mit der Zeit, wenn man da oben auch sitzt.
Aber es war ja schon in der letzten Legislaturperiode so, dass viele gesagt haben, der Bundestag ist eigentlich zu groß, um vernünftig arbeiten zu können. Jetzt sind es nochmal jede Menge mehr. Da müsste man ja dann eigentlich sagen, der ist gar nicht mehr arbeitsfähig. Wie schätzen Sie das Problem ein?
Also er ist arbeitsfähig, das sieht man ja jeden Tag, das will ich erstmal einmal festhalten, aber was mich stört und deshalb plädiere ich natürlich auch für eine Verkleinerung, dass die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl nicht wissen, wie groß der Bundestag wird. Es steht eine Zahl im Gesetz, 598. Und die haben wir lange nicht mehr erreicht. Im Gegenteil, er wird immer größer. Und natürlich muss ich je nach Größe des Bundestages, das hat damit zu tun, Arbeitsfähigkeit natürlich, ich brauche Räumlichkeiten, die Abgeordneten brauchen Büros, die Mitarbeiter müssen irgendwo auch unterkommen. Und meistens vollzieht sich dann immer, wenn das Parlament größer wird, wird auch die Verwaltung automatisch größer. So, und das alles kostet erstens sehr, sehr viel Geld, braucht sehr viel Platz. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass wir den Bundestag wieder auf eine Zahl verkleinern, die annähernd in die Richtung kommt von 598. Die Wahlrechtskommission ist jetzt wieder ins Leben gerufen worden. Sie wollen im August einen Zwischenbericht abgeben und ich hoffe sehr, dass alle Fraktionen den festen Willen haben und das nehme ich auch so wahr, zu einer Verkleinerung zu kommen und dass die Bürgerinnen und Bürger eben, wenn sie ihr Kreuz machen am Wahltag, auch wissen, wie groß der Bundestag wird und nicht darauf hoffen müssen, ob er jetzt 1000 oder 598 hat. Das finde ich, muss ein Bürger und eine Bürgerin vorher wissen.
Wolfgang Schäuble hat sich daran ja die Zähne ausgebissen. Also Sie sind da optimistisch, dass Sie es hinkriegen.
Ja, die Diskussion läuft schon sehr lange. Auch Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble, meine Vorgänger, haben auch eigene Vorschläge mit auf den Tisch gelegt. Und das finde ich auch gut. Wir haben jetzt die Phase, dass wir wirklich alle Vorschläge auf dem Tisch haben. Wir müssen nichts neu erfinden. Das heißt, es fehlt jetzt wirklich nur der feste Wille der Fraktion im Deutschen Bundestag, hier jetzt den Knoten zu durchschlagen und zu Reformvorschlägen zu kommen, die tatsächlich eine Verkleinerung bringen. Und ich bin wirklich sehr optimistisch, weil ich habe am Rande mit allen Gespräche geführt. Alle sagen mir immer, dass sie es ernsthaft wollen und ich bin mal gespannt, ob uns das diesmal gelingt.
Das Interview der Woche mit Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Frau Baas, wir sehen überall um uns herum, wie Gesellschaften sich spalten. In Frankreich waren extrem rechts und extrem links auch sehr, sehr stark und Präsident Macron hat es gerade noch mal so geschafft. Dann gucken wir nach Ländern wie Polen, Ungarn, da wird ebenfalls an demokratischen Grundsätzen gesägt. Der deutsche Kanzler hat zwar gesagt, unsere Gesellschaft ist nicht gespalten, aber andere sehen das völlig anders. Wie beurteilen Sie das? Das ist ja wichtig für so eine Demokratie.
Also, ob man das Spaltung nennt oder Abspaltung, wie auch immer, ich glaube, die Pandemie hat deutlich gemacht, dass wir schon in einer Situation sind, die wir wachsam beobachten müssen und auch dagegen wirken müssen. Die Demokratie ist, wie wir in anderen Ländern sehen, die kann ganz schnell kippen oder auch vom Tisch sein oder bis hin zu Kriegen führen. Deswegen muss man da jeden Tag dran arbeiten. Und diese Pandemie hat einfach auch gezeigt, wie polarisierend manche Themen sind und sie tatsächlich auch spalterische Tendenzen haben, solche Themen. Und da muss Demokratie dagegenhalten. Und Demokratie dagegenhalten heißt, ich fordere auch immer wieder die Abgeordneten auf, geht in eure Wahlkreise, das machen die alle, redet so viel es geht. Und das hatten wir 2,5 Jahre kaum die Möglichkeit. Wir haben nur mit Kacheln gesprochen, wenn ich das mal so sagen darf. Und es kommt einfach auch auf die Begegnung an, dass man sich austauscht, dass man Themen mitnimmt, dass man diskutiert. Ein Thema ist für mich ja auch die Bürgerräte, die auch ein Element sein können, polarisierende Themen aufzunehmen, miteinander zu diskutieren, mit dem Parlament gemeinsam zu diskutieren. Und das ist wichtig, man muss jeden Tag dran arbeiten, um die Gesellschaft auch wieder zusammenzubekommen.
Sie haben gerade die Pandemie erwähnt, aber es wird ja noch weitergehen. Wir werden sicherlich die Auswirkungen des Krieges auch ganz heftig hier bei uns spüren. Jeder in seinem eigenen Portemonnaie. Und bei den Leuten, die sowieso nicht viel haben, wird das sehr viel mehr schmerzen, auch wenn der Staat sie unterstützt. Das wird nicht reichen. Ist das auch eine Gefahr, möglicherweise für den Zusammenhalt bei uns?
Das kann eine Gefahr sein, wenn wir nicht reagieren würden. Aber ich habe ja jetzt wahrgenommen, es soll auch Entlastungspakete geben. Und natürlich muss man auch diskutieren, wenn ich auf der einen Seite die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger habe, macht euch unabhängig von diesen Gaslieferungen, von Öl, von diesem Diktator Putin, dann geht das nicht schmerzfrei, wie ich immer so sage, sondern dann muss man eben auch die Energiewende, die wir ja alle auch wollen und brauchen, jetzt schneller vorantreiben. Und das wird dazu führen, dass natürlich auch Preise steigen. Aber es muss auch für die abgefedert werden. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, die nicht so viel im Portemonnaie haben. Das muss eine Regierung dann auch leisten, dass genau die Menschen, die wenig haben, dann auch durch diese schwierige Zeit kommen. Und wenn wir das nicht tun würden politisch, dann hat das sicherlich Potenzial, auch die Gesellschaft zu spalten.
Sie raten den Abgeordneten, mit den Menschen zu reden und politische Entscheidungen zu erklären. Aber dem Kanzler wirft man jetzt genau das vor, dass ihm das nicht gut gelingt. Und dementsprechend sinkt ja auch gerade die Zustimmung zu seiner Politik. Die neue saarländische Ministerpräsidentin von der SPD, die hat da gerade einen guten Tipp gegeben. Der heißt, einfache deutsche Hauptsätze benutzen. Ist das ein gutes Rezept? Was wäre denn Ihres?
Also mein persönliches ist das auch. Also einfache Sprache, das muss jetzt hier keine Comic- oder Witzsprache sein, sondern wirklich einfache Sprache. Und es geht auch nicht nur darum, Politik zu erklären, das wäre mir auch zu wenig. Es geht auch darum, miteinander in den Dialog zu kommen, auch Probleme aufzunehmen. Und natürlich ist es einfach oder verständlicher, wenn man das mit einfachen Sätzen macht, so wenig wie möglich irgendwelche Schachtelsätze benutzt. Das wäre schon wichtig, dass man vor allen Dingen das, was man politisch will, eben auch nach außen kommuniziert und den Leuten auch erklärt, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und ich nehme aber unseren Kanzler auch so wahr, er ist ja sehr häufig auch im Fernsehen, dass er ja auch weiß, dass er genau das jetzt auch erklären muss in dieser schwierigen Phase, in welche Richtung Politik da geht, was wir bei der Energiewende wollen, wie wir die Entlastung wollen, was wir im Bereich des Ukraine-Krieges noch möglicherweise als Staat auch notwendigerweise tun müssen. Das muss man jetzt erklären. Das ist eine schwierige Phase gerade und ich glaube, die Menschen erwarten auch, dass hier die Erklärung dann auch für bestimmte politische Positionen dann auch kommt.
Ja, nur so die Sache mit den einfachen deutschen Hauptsätzen ist nicht so Olaf Scholzens Ding, glaube ich. Er redet dann zwar sehr viel, aber unter Umständen kommen die Leute hinterher raus und sagen, das hatte ich eine halbe Stunde zugehört und habe trotzdem nichts verstanden. Das ist ja das, was man bei den Ministern Habeck oder Baerbock von den Grünen zum Beispiel eben nicht hat. Also die können das offensichtlich sehr viel klarer sagen. Ist das vielleicht auch eine andere Generation Politiker, die ihren Job einfach anders transportieren kann?
Also ich muss jetzt, glaube ich, nicht in die Analyse des Kanzlers gehen, aber ich habe ihn natürlich auch erlebt und Sie haben vielleicht auch mitbekommen, wo er auf einer Wahlkampfveranstaltung schon sehr deutlich auch eine Sprache mit Hauptsätzen sprechen kann. Also es ist ja nicht so, dass es auch nicht kann. Trotzdem gebe ich Ihnen ein Stück weit recht, es kommen jetzt auch andere Politiker und Politikerinnen, eine andere Generation. Das merkt man ja auch an diesem Parlament. Das ist viel jünger geworden. Viele junge Kolleginnen und Kollegen, die kommunizieren natürlich heute auch anders über Social Media und andere Kanäle, die erreichen auch ganz andere.
Die neue Ampelkoalition hatte ja auch Konsequenzen fürs Parlament, weil die FDP nämlich umziehen wollte und das auch getan hat. Manche sagen, das hatte was von Kindergarten, so in dem Sinne, nein, ich möchte aber nicht neben der AfD sitzen. Andere sagen, ist doch prima, dann sitzen die Koalitionäre zusammen, das macht auch Sinn. Wie sehen Sie das?
Ja, am Ende war es ja ein Mehrheitsbeschluss. Ich hätte vielleicht nicht zwingend jetzt die Sitzordnung geändert, aber die Fraktionen haben es so entschieden. Für uns oben, die wir im Präsidium sitzen, ist es in der Tat von der Übersicht etwas einfacher, weil wir jetzt die Koalition sozusagen im Block an einer Stelle haben und dann die Opposition rechts und links. Und nur rein technisch für den Überblick ist es für uns etwas einfacher, aber ob man das hätte machen müssen, weiß ich nicht. Wir hätten auch so den Überblick behalten, so will ich es mal formulieren. Aber es war eine Entscheidung, eine Mehrheitsentscheidung der Fraktion und ist auch nicht so, dass es erstmalig oder so war. Es gab schon mal auch in anderen Parlamenten solche Sitzverteilungen, die dann neu organisiert wurden.
Und ziehen jetzt jedes Mal die Fraktionen im Bundestag um, so je nach Koalition?
Ja, das wird immer so sein, möglicherweise. Das für die Bundestagsverwaltung ist das kein Problem. Wir müssen es halt nur wissen, weil wir müssen dann die Sitze umschrauben. Das ist dann eher meine Aufgabe, ich schraube nicht selber, aber die Kolleginnen und Kollegen müssen einfach nur wissen, wie sie dann den Plenarsaal umgestalten. Und vielleicht können wir beim nächsten Mal ja sogar ein paar Sitze rausschrauben, weil der Bundestag dann kleiner geworden ist.
Dann hätten Sie Erfolg gehabt. Nun steht da der bisher wohl gefährlichste Teil Ihres Jobs an, eine Reise in ein Kriegsgebiet. Haben Sie keine Angst?
Doch, ein bisschen schon, ne? Also das will ich gar nicht verhehlen, weil das ist eine Reise, wo man nie weiß, ob man ankommt oder auch wieder zurückkommt. Ich hoffe aber, dass alles sicher ist. Bisher sind alle, die mal dort waren, auch sicher wieder zurückgekommen und da denke ich jetzt mal positiv drüber nach.
Dann wünsche ich Ihnen eine sichere Reise und danke für das Gespräch. Bärbel Baas, Bundestagspräsidentin im Interview der Woche.
Vielen Dank.